Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Double Fault, dem Tennis-Podcast mit Till und Mo. Till, Grüße gehen raus. Wie ist die Lage bei dir?
Ich grüße dich, Moritz. Die Lage ist sensationell. Die Hitzewelle wurde überstanden und jetzt können wir abgekühlt nochmal nach Wimbledon blicken. Das Turnier ist jetzt schon ein paar Wochen vorbei, aber wir wollen nochmal zurückblicken, über die Highlights sprechen, was ist passiert. Gab die ein oder andere Überraschung, auch aus deutscher Sicht. Und dementsprechend freue ich mich darüber, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben und darüber quatschen können. Wie geht's dir? Wie ist bei dir die Situation?
Mir geht's gut soweit. Ich habe auch richtig Bock, über das dritte Grand Slam dieses Jahres zu sprechen, denn es hat nicht enttäuscht, würde ich sagen. Auch wenn es am Anfang vielleicht nicht unter dem besten Stern stand. Die Russen wurden vorab ausgeladen. Darüber hinaus gab es keine Weltranglistenpunkte zu vergeben. Das wird den einen oder anderen ja nicht so zufriedengestellt haben. Und dann gab es auch relativ am Anfang zwei prominente Corona-Fälle, Berrettini und Cilic, also auch zwei Spieler, die auf Rasen auch mal eine große Rolle spielen können. Berrettini letztes Jahr im Finale, wurden halt auch ausgeschlossen, beziehungsweise mussten dann krankheitsbedingt zurückziehen. Und damit ging das Turnier quasi direkt Vollgas los, würde ich sagen.
Ja, du sagst es, das waren direkt zwei krasse Brocken. Da hatte man schon ein bisschen befürchtet, dass es da wirklich zu einer größeren Welle kommt. Aber das waren dann eigentlich schon so die Ausnahmen, zumindest die prominentesten Ausfälle. Du hast es angesprochen, Berrettini letztes Jahr Finale, Cilic auch schon mal Wimbledon-Finalist gewesen und Berrettini natürlich die beiden Rasenturniere vorab vor Wimbledon gewonnen. Ja. Also gerade der junge Italiener war sehr, sehr enttäuscht. Ich glaube, der hat sich große Hoffnung gemacht, da zum Titel zu greifen. Aber ja, er wird stärker zurückkommen.
Und, apropos junger Italiener, Jannik Sinner, extrem gutes Turnier gespielt. Unter anderem John Isner geschlagen, den man jetzt auf Rasen auch nicht direkt schlägt. Und war dann im Viertelfinale und ja, also gegen Novak Djokovic kann man es eigentlich nicht so sagen, aber er sah nicht wie der sichere Sieger aus, aber er war mit Vollgas auf der Gewinnerstraße, zwei Sätze vorne, bricht dann leider so ein bisschen ein und der Joker gewinnt das Spiel noch. Ja. Und rettet sich so ein bisschen, beziehungsweise hinten raus dann auch einfach mit mehr Erfahrung und mehr Power ins Halbfinale. Aber Sinner und auch Taylor Fritz, der junge Amerikaner, haben da schon so ein bisschen Djokovic und Nadal, die beiden Allstars, in den Viertelfinals geärgert, ne? Mit jeweils zwei Fünfsatzmatches.
Absolut. Ich muss sagen, ich habe es wäre schon eine Sensation gewesen. Ich habe sie schon geschnuppert. Sie lag in der Luft. Ja. Aber wie du gesagt hast, dann kommt der Joker zurück, all seine Erfahrungen. Und ich gehe auch stark davon aus, dass ein Jannik Sinner dann bei 2-0 Satzführung auch langsam denkt, okay, jetzt habe ich dann doch was zu verlieren. Am Anfang hatte ich nichts zu verlieren. Und dann wendet sich das Blatt. Aber muss man natürlich wieder den Hut ziehen vor Novak Djokovic. Und dann würde ich die andere Paarung auch einmal anhauen, die du angesprochen hast. Taylor Fritz, Rafa Nadal. Das war nämlich auch wieder ein Fight, wie man ihn von Rafa kennt. Im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass er einen Bauchmuskelriss hat. Hat sich da durchgefightet und das Ding tatsächlich noch im Tiebreak im fünften gewonnen. Wie so oft, absoluter Warrior. Gute Aussprache auch da. und dann anschließend natürlich ganz, ganz bittere Nachrichten für den Tennis-Circuit. Ja. Aus dem Camp Rafa Nadal.
Ja, er muss zurückziehen, tritt das Halbfinale gegen Nick Kyrgios nicht an. Die beiden sind ja auch eine interessante Paarung, also sowohl spielerisch als auch charakterlich oder in den beiden Persönlichkeiten und wie die beiden zueinander stehen. Aber, und das war dann halt auch so ein bisschen, bot so ein bisschen Diskussionsstoff, War es fair von Rafael Nadal gegen Taylor Fritz bis zum Ende unter Schmerzmitteln und die Bank hatte schon gefordert oder seine Box hatte schon gefordert, ey, gib auf, Junge. Er beißt sich da durch, gewinnt das in 5, um dann danach auf der Pressekonferenz schon anzudeuten, dass es mit dem Halbfinale eng wird und dann auch, ich glaube, ein paar Stunden später oder am nächsten Tag dann final zurückzuziehen. Natürlich aus meiner Sicht bitter für Taylor Fritz, aber wer nicht nur Rafael Nadal, sondern jeden Tennisspieler kennt, wenn du auf dem Platz stehst, dann willst du das Match gewinnen und versuchst es irgendwie. Und wenn du dann am nächsten Tag irgendwie merkst, okay, die Verletzung, die vielleicht aufgrund von Schmerzmitteln oder auch aufgrund des ganzen Adrenalins doch größer aussieht als bisher gedacht und du dann die nächste Runde nicht antreten kannst, dann ist das einfach so. Aber aus meiner Sicht muss Rafa sich da überhaupt nichts vorwerfen. Wie siehst du das?
Steht für mich tatsächlich absolut nicht zur Debatte. Also ich glaube, jeder, der da draußen mal Leistungssport selber betrieben hat, weiß, dass man bis zum Ende fightet und wenn man gewinnen kann, dann will man auch gewinnen. Ja. Außerdem wusste er während dem Spiel mit Sicherheit noch nicht genau, was die Diagnose ist, dass es dann letztendlich wirklich sogar ein Riss ist. Von daher, für mich gibt es da keine zwei Meinungen und Taylor Fritz hat sich ja auch dazu geäußert, dass wenn er Rafa in dem Zustand nicht schlagen konnte, dann hat er auch einfach nicht verdient, im Halbfinale zu stehen. Ja. Und hat das ganze Thema eigentlich somit auch beruhigt. Man könnte natürlich mal darüber streiten, ob man vielleicht darüber nachdenken könnte, dass so in so einer Situation der Verlierer dann nachrückt. Aber ich glaube, lassen wir es so, wie es ist.
Ja, ich glaube, unterm Strich, Taylor Fritz, du hast es angesprochen, extrem großer, fairer Sportsmann dann auch in der Situation. Ich glaube, eine seiner bittersten Karriereniederlagen vor Augen.
Hat er selbst auch gesagt, ne? Ja.
Und dann diese Worte mit dieser Objektivität zu treffen, Chapeau an der Stelle. Und dann müssen wir, ich glaube, was die Männer angeht, nur noch über diesen einen verrückten Typen sprechen. Der Name ist schon gefallen.
Der Name ist vorhin schon gefallen, genau.
Nick Kyrgios, das erste Mal in einem Grand-Slam-Finale, komischerweise denkt man bei ihm die ganze Zeit, ja endlich, also und denkt halt auch direkt den nächsten Schritt weiter, okay, hoffentlich hat es jetzt Klick gemacht, wenn man seine aktuellen Insta-Stories miteinander, also verfolgt, miteinander vergleicht, weiß man es nicht so genau, der Herr genießt gerade mit seiner Freundin die Bahamas und lässt es sich gut gehen, mal gucken, mit wie viel Kilo mehr er zurückkommt, aber mal schauen. Ja, der Junge spielt extrem gute, extrem in seinem Rahmen fokussierte, konzentrierte 2 Wochen und steht plötzlich in einem Grand-Slam-Finale gegen Novak Djokovic und gewinnt den ersten Satz. Jetzt kommst du.
Ja, ich würd einfach mal damit starten, dass er gegen einen Qualifikanten in der ersten Runde schon über 5 Sätze gehen muss, was auch irgendwie einfach zu ihm passt. Ne? Und dann hat er sich immer mehr da reingespielt, wie du gesagt hast, sehr fokussiert gespielt. Natürlich immer wieder Selbstgespräche geführt, mit den Zuschauern diskutiert. Das gehört zu seinem Spiel dazu. Und dann das erste große Highlight, das Spiel gegen Tsitsipas, wo anschließend beide auch Geldstrafen bekommen haben, weil das Ganze schon grenzwertig war. Da wurde auch auf den Pressekonferenzen später ein bisschen gegeneinander geschossen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, Tsitsipas hat Kyrgios auch Mobber genannt, dass er seine Gegenspieler durchgehend mobbt etc. Da war wahrscheinlich auch ein bisschen Frust dabei, weil er auch in Halle schon gegen Kyrgios verloren hatte. Aber ja, das war so das erste große Highlight mit dem besseren Ende für Kyrgios.
Vielleicht dazu noch einen Satz.
Ja, selbstverständlich.
Tsitsipas mal wieder sowohl menschlich, charakterlich als auch spielerisch nicht souverän. Also ganz im Gegenteil, extrem unsicher, irgendwie dünnhäutig, fast schon so ein bisschen zickig. Der Junge muss an sich arbeiten, was das angeht. Da auch immer wieder die Frage, wie viel hilft ihm dann wirklich seine Box mit Mami, mit Daddy oder brauchst du da vielleicht auch einfach mal einen gewissen Abstand, mal mehr mit Moratoglu arbeiten, Papa mal 2, 3 Monate in Urlaub schicken, ich weiß es nicht. Aber ein bisschen schade, weil halt spielerisch alles da ist und er sich dann oft so ein bisschen selbst rausnimmt. Ist natürlich jetzt leicht gesagt gegen einen Spieler wie Kyrgios, aber Tsitsipas hat das ja auch zuhauf gegen andere Spieler.
Genau, so sieht's aus. Das ist das erste große Highlight. Kyrgios setzt sich durch und ja, wie angesprochen, Halbfinale muss er dann nicht antreten gegen Rafa Nadal, steht im Finale gegen Novak Djokovic, gewinnt den ersten Satz. Der erste Satz hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Eigentlich gar nicht aus sich rausgegangen, also wirklich sehr konzentriert gespielt und sehr gut gespielt. Djokovic hatte da nicht so richtig die Antworten, beziehungsweise war für mich auch noch nicht so voll da.
Ja.
Und dann für mich Turning Point. Zweiter Satz war für mich jetzt nicht, also war ein gutes Finale, aber nicht sonderlich spektakulär. Holt Djokovic dann den Satz und dann Turning Point. Für mich Ende dritte Satz. Ich weiß nicht, ob du es gerade im Kopf hast, aber Novak Djokovic führt 5-4. Kyrgios schlägt auf und hat 40-0 bei eigenem Aufschlag und spielt dann relativ lässig einen einfachen Volley weg ins Aus. Und dann fängt er sich da noch das Break zum 1-2-Satzrückstand. Da saß ich ein bisschen vorm Fernseher und dachte mir, okay, was ist hier jetzt gerade passiert? Absolute ja. Crunch-Time und der Junge gibt das irgendwie so lässig aus der Hand. Da habe ich mich ein bisschen geärgert tatsächlich, aber ja, natürlich hat Joker wieder seine Chance genutzt, seine Klasse ausgespielt und ist auch definitiv am Ende der verdiente Sieger gewesen. Ich glaube schon, dass der Mann da bei dem Turnier eigentlich nicht zu schlagen war.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, neben dem spielerischen Knackpunkt, Ende dritter Satz, hat dann letzten Endes auch Kyrgios Verhalten mit beziehungsweise gegen seine Box auch dazu geführt, dass er sich halt selbst ja rausgenommen hat aus dem Match und man sich eigentlich so ein bisschen im Nachhinein fragt, wie konnte der dann eigentlich noch in den Tiebreak kommen im vierten, weil er eigentlich nach jedem Satz permanent mit seiner Box gesprochen bzw. sie beleidigt hat und sich mehr mit der Box als mit dem Ballwechsel selbst beschäftigt hat. Ja, ein bisschen schade, aber aus meiner Sicht, wie du gesagt hast, Chapeau an Djokovic, der ja in der Vergangenheit auch jemand sein konnte, der sich vielleicht mental an Kleinigkeiten hoch oder rausgezogen hat oder ablenken lassen hat oder wie auch immer. Ich glaube, er ist brutal fokussiert ins Match gegangen, fast schon zu fokussiert, also ein bisschen gehemmt. Wie er es dann aber die Sätze 2 bis 4 konzentriert zu Ende gespielt hat, ohne sich wirklich davon ablenken zu lassen, was auf der anderen Seite des Netzes oder auf der anderen Bank passiert. Ja, da muss man einfach den Hut vorziehen. Ich glaube, man muss auch den Hut vorziehen, wie fair und locker dann beide bei der Siegerehrung miteinander umgehen. Und am Ende des Tages muss man jetzt darüber sprechen oder wird man jetzt einfach abwarten, wie macht Kyrgios weiter und wie macht Djokovic weiter? Wobei da ist ja die nächste fette News im Hause. Djokovic darf Stand jetzt nicht die US Open spielen.
Ja, es bleibt spannend. Ich habe es auch gelesen. Mal gucken, ob ihm die Einreise gewährt wird. Ein bisschen Zeit hat er ja noch. Bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall sehr spannend.
Gut, impfen lassen wird er sich nicht. Das ist sehr wahrscheinlich. Und ansonsten schauen wir mal. Jetzt, wie gesagt, steht Hamburg vor der Tür, bei mir im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde gleich wieder rüberfahren. Und dann sprechen wir nächste Woche über Hamburg. Wir waren beide live vor Ort beim Turnier. Extrem nahbares, extrem schönes Turnier. Und davon hört ihr in der nächsten Folge. Haben wir was vergessen?
Wir haben definitiv was vergessen, vor allem aus deutscher Sicht. Das müssen wir auf jeden Fall noch erwähnt haben. Und zwar die deutschen Damen haben die deutsche Fahne sehr, sehr hoch gehalten.
Jule Mea culpa, mea culpa. Es tut mir leid.
Jule, ja, bevor du jetzt hier den Absprung schon Richtung Hamburg Open angreifen wolltest, einmal noch zu den Damen. Die haben nämlich Sensationelles geleistet. Jule Niemeyer, die junge Dortmunderin, Grüße gehen raus. Vielleicht kriegen wir dich ja auch nochmal hier zu einem Interview in unserer Folge. Und Tatjana Maria, 34-jährige deutsche, zweifache Mutter, die hat das Halbfinale erreicht, haben gegeneinander Viertelfinale gespielt, ganz großes Tennis gezeigt. Von daher Riesenrespekt an die beiden. Für die natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass es keine Weltranglistenpunkte gab. Da hätten sie beide sicherlich einen sehr großen Sprung gemacht. Aber nichtsdestotrotz Wimbledon Viertelfinale, Wimbledon Halbfinale gespielt. Also Chapeau an dieser Stelle.
Das kann sich sehen lassen. Und ob der Vorhandslice zurück ist, besprechen wir dann in der nächsten Folge.
So machen wir es. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß in Hamburg. Wir werden berichten. Ich war ja auch zu Gast bei dir. Vielen Dank nochmal.
Ja, Rechnung ist raus. Wir sprechen nächste Woche. Tschüss da draußen.
Tschüss.